Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Durch die Sendung begleitet sie Sandra Pfister. Guten Tag. Die Meldung ist knapp eine Woche alt. In Deutschland fehlen mehr als 200.000 Betreuungsplätze für Kleinkinder. Der Ausbau der Krippen, die fulminanteste Erfolgstat der einzigen Familienministerin von der Leyen, sie droht auf ganzer Linie zu scheitern. Noch sind wir fast 2 Jahre entfernt vom August 2013, wenn jedes einjährige Kind einen Anspruch auf einen Krippenplatz haben wird. Doch Betreuungsnotstand, den gibt es schon jetzt.
Ich habe für meinen Sohn und für meine Tochter keinen Platz bekommen an einem staatlichen unter 3. Bei meinem Sohn habe ich Glück gehabt, der ist in einem katholischen Kindergarten und da ist er kurz vor seinem 3. Geburtstag reingekommen. Und da haben wir einen Platz bekommen und das war auch so ein ganz großes wackeliges Spiel und deswegen habe ich meine Tochter hier in einem privaten.
Ja, Eltern, die eine Betreuung für ihr Kind suchen, brauchen einen zähen Willen und manchmal sogar Ellbogen, vor allem wenn sie Kleinkinder unterbringen wollen. In vielen Einrichtungen schreiben werdende Eltern schon Ungeborene auf Wartelisten. Die Erzählungen von Müttern und Vätern, die schon mit ihren Neugeborenen im Tragetuch Vorstellungsgespräche in Kitas absolviert haben, die sind Legende, je nachdem in welcher Stadt man wohnt. Und regelrechte Castinggespräche in Elterninitiativen sind keine Seltenheit. Wir würden gerne Ihre Erfahrungen zum Thema hören. Wie haben Sie Ihre Kinderbetreuung organisiert? Erzählen Sie uns davon oder werden Sie hier Ihre Fragen zum Thema los? Denn wir haben einige Experten im Studio, die Ihnen Hinweis geben können, wo Sie Hilfe bekommen, wenn Sie Kinder haben und wieder arbeiten gehen wollen. Oder die Ihnen erläutern können, was pädagogisch betrachtet gute Kinderbetreuung ausmacht. Sie erreichen uns unter 00800 4464 4464. 00800 4464 4464 oder 00800 4464 4465. Das ist die Faxnummer. Selbstverständlich können Sie uns auch Faxe schicken mit Ihrer Telefonnummer und Ihrer Frage oder Ihrer Geschichte. Noch bequemer geht's online. Unsere Mailadresse ist marktplatz@dradio.de. marktplatz@dradio.de. Falls wir Sie zurückrufen sollen, hinterlassen Sie uns dort bitte Ihre Telefonnummer. Der Marktplatz heute fragt, was macht gute Kinderbetreuung aus und wie komme ich an sowas ran? Ja, Esther Körfgen, eine Kollegin von mir, die einen 5-jährigen Sohn hat, die kann selbst ein Lied davon singen, wie schwer es ist, gute Kinderbetreuung zu finden. Und je mehr sie sich umgehört hat, desto klarer wurde ihr, sie ist alles andere als allein.
Kölner Eltern, die sicher gehen wollen, einen Kindergartenplatz zu bekommen, melden ihr Kind schon wenige Tage nach der Geburt an. So auch Monika Dietrich vor 3 Jahren bei der Geburt ihres Sohnes. Der Erfolg war gleich null, auch bei der Suche nach einem Platz in einem privaten Kindergarten. Und das trotz zahlreicher liebevoll gestalteter Bewerbungen und abendfüllender Vorstellungsgespräche. Blieb nur die Alternative Tagesmutter.
Da hat uns tatsächlich auch das Jugendamt beigeholfen. Wir haben dann eine sehr gute und sehr nette Tagesmutter gefunden, was aber auch nicht einfach ist übrigens. Damals mussten wir das komplett privat bezahlen und das hat uns so etwa 1.000 Euro im Monat gekostet, die wir nicht so locker netto übrig hatten. Wir sind da teilweise an unsere Rücklagen gegangen, um die Kinderbetreuung zu bezahlen.
Seit Januar werden in Köln auch die Tagesmütter von der Stadt subventioniert. Die Betreuung ist für die Journalistin und ihren Mann also bezahlbar geworden. Die mühsame Suche wollten sie sich vor 9 Monaten bei ihrem 2. Sohn aber sparen. Ihr Mann nimmt sich deshalb zurzeit ein halbes Jahr Elternzeit. Im kommenden Sommer werden beide Söhne in denselben Kindergarten gehen. Das spart noch dazu die doppelte Wegstrecke zum Betreuungsplatz. Wenigstens das.
Es ist ohnehin alles sehr anstrengend. Wir haben so den Eindruck, jede Familie, die Kinder bekommt und wo beide Partner arbeiten wollen, die müssen sich ihr eigenes Modell zusammenzimmern. Man muss immer organisieren, man muss hin und her überlegen mit Babysittern, mit Tagesmüttern. Es kostet viel Geld, es ist anstrengend.
Das kennt auch Daniela Hilchenbach gut. Ihr Sohn ist 1,5. Wenn er 2 ist, könnte er vielleicht einen Platz in einem Kindergarten bekommen. Bis sie das bestätigt bekommt, muss die freiberufliche Drehbuchautorin aber bis zum Sommer warten. Aber warten ist sie gewohnt, vom vergangenen Jahr. Darauf, ob die Tochter an der Grundschule einen Ganztagsplatz bekommt. Das erfuhren sie und ihr Mann auch erst 2 Wochen vor den Schulferien. Da lagen die Nerven längst blank. Und die Pläne für eine selbstorganisierte Betreuung in der Schublade.
Wir haben versucht, eine Elterninitiative auf die Beine zu stellen, eine eigene OGS-Gruppe zu gründen, was sehr, sehr schwierig ist, mit sehr, sehr vielen Auflagen verbunden. Man braucht die geeigneten Räumlichkeiten, die konnten uns an der Schule nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. letzten Endes hat sich das dann doch zerschlagen, weil berufstätige Eltern eben dann auch nur begrenzt was leisten können.
Obwohl beide berufstätig sind, haben sie die Ganztagsbetreuung nicht bekommen. Kurzfristig mussten sie deshalb auf eine andere Schule ausweichen, mit Erfolg. Auch Stefanie Vogel sucht für ihren Sohn für das kommende Schuljahr einen Ganztagsplatz an der Grundschule. Dass sie und ihr Mann erst 2 Monate vor Schulbeginn erfahren, ob sie den Platz bekommen oder nicht, bereitet ihr schon jetzt schlaflose Nächte.
Ich habe geflucht, ich habe mit dem Schulverwaltungsamt telefoniert, ich habe mich an die Schule gewendet, an eine Lehrerin und jedes Mal ist es so, dass es auf die Politik geschoben wird. Wir können nicht gewährleisten, dass Sie einen Ganztagsplatz bekommen. Die Politik hat noch nicht entschieden, die Gelder sind noch nicht freigegeben.
Ihre Chance, einen Ganztagsplatz zu bekommen, liegt bei 40%. Die drohenden 60% besagen, einer von beiden kündigt den Job oder es muss per Bus jeden Tag eine weiter entfernte Schule angesteuert werden. An eine weitere Gruppe von Kindern, die ein Betreuungsproblem haben, hat offenbar keiner gedacht. Die 3-Jährigen. Patricia Kuckuck-Braun, Leiterin einer Kindertagesstätte in Köln-Delbrück, musste schon etliche 3-Jährige ablehnen, weil sie ihre freien Plätze mit 2-Jährigen füllen muss.
Aufgrund des neuen Kindergartengesetzes 2006 ist es eben so, dass wir viele 2-jährige Kinder aufnehmen müssen, aber nicht so viele Schulabgänger haben, die in die Schule kommen. Und für die 3-Jährigen, die alle noch einen Platz suchen, die haben es halt dann schwer, einen Kindergartenplatz zu finden.
Formal also sollen viel mehr Kinder jetzt Anspruch auf einen Betreuungsplatz haben. De facto aber hält der Ausbau der Plätze nicht der Nachfrage stand, sodass jetzt 1-, 2- und 3-Jährige um die knappen Ressourcen konkurrieren.
Ja, 1-, 2- und 3-Jährige konkurrieren um die gleiche Anzahl von Plätzen oder um eine knapp erhöhte Anzahl von Plätzen, wusste Esther Körfgen zu berichten. Fabian Becker-Stoll, Sie sind Psychologin, Sie sind Direktorin des Staatsinstituts für Frühpädagogik, die Fachfrau für alles, was psychologische und pädagogische Themen in diesem Bereich angeht. Sie haben aber auch selbst 2 Kinder, die teilweise noch der Betreuung bedürfen. Wie haben Sie das eigentlich geregelt?
Ja, grüß Gott erstmal in die Runde hier aus München. Also in München ist es, glaube ich, kein bisschen leichter als in Köln. Und wir haben wirklich diese gleichen Probleme gehabt. Meine Tochter war 5, als sie eingeschult werden sollte. Und mein Sohn war damals, als meine Tochter in die Schule kam, war der gerade so 1, sodass wir für ihn einen Krippenplatz gesucht haben, händeringend. Und für meine Tochter gewährleisten mussten, dass sie bis in den Nachmittag hinein fest betreut wird, und das war fast unmöglich. Also beides gleichzeitig zu schaffen und zu organisieren. Ich glaube, wir haben mindestens bei ihr 1,5 Jahre Vorlauf gebraucht und für meinen Sohn auf jeden Fall auch das ganze Jahr Vorlauf gebraucht, um das irgendwie zeitgleich auf die Reihe zu bekommen. Und ich sage Ihnen, es war wirklich zum Verzweifeln. Ich habe mir gedacht, wenn mein Mann und ich das nicht schaffen, wer soll das dann schaffen? Also, und das war wirklich albtraumhaft, anders kann man es nicht beschreiben. Wie? Also wir haben bei beiden Kindern inzwischen alles durchprobiert. Also von so halb selbstgegründeter, halbscharriger Krippe, die keine richtige ist, sondern nur so 2, 3 Vormittage pro Woche, über der Tagesmutter, die auch keine richtige ist, sondern irgendeine Bekannte über 10 Ecken, bis hin zu einem Platz in einer richtigen, öffentlich geförderten Krippe. Und jetzt ist mein Sohn 5, der ist jetzt in seinem letzten Kindergartenjahr. Das ist aber eine Elterninitiative. Und meine Tochter war dann in so einer Mittagsbetreuung, die ein Jahr vorher von Eltern als Elterninitiative an der Schule gegründet wurde, wo es aber nur extrem wenig Plätze gab. Also es ist und war albtraumhaft, und ich muss Ihnen ehrlich sagen, es ist eigentlich eine Zumutung. Und ich ärgere mich wirklich sehr, sehr darüber, dass unsere Steuergelder nicht dafür eingesetzt werden, dass Eltern, die wirklich sich den Buckel krumm schuften und den Spagat machen zwischen Familie und Berufstätigkeit, dass die da so im Grunde genommen im Regen stehen gelassen werden. Und von der Qualität der Kinderbetreuung habe ich ja jetzt noch gar nicht gesprochen.
Das ist ja eigentlich Ihr großes Thema, dass man eigentlich mal genau überlegen muss, wenn man sein Kind mehrere Stunden am Tag weggibt, dass man dann auch ein gutes Gefühl haben möchte. Haben Sie von staatlicher Stelle Unterstützung gekriegt? Gab es Anlaufstellen, die Ihnen zumindest Wege gewiesen haben, wie es laufen könnte?
Nee, also und ich meine, das müsste ich ja wissen, wenn es sowas gäbe, ja. Ich weiß, dass die Stadt München inzwischen so eine Stelle und das ist jetzt für mich jetzt nicht mehr so aktuell, so eine Stelle begründet hat am Marienplatz, wo man sich beraten lassen kann. Aber wir haben trotzdem immer noch keine, obwohl es das zum Beispiel in anderen Bereichen, zum Beispiel der Pflegeheimstellen für alte Menschen, pflegebedürftige Menschen gibt. Wir haben zum Beispiel noch keine internetbasierte Börse, wo man sehen kann, in welchem Stadtteil sind wie viele Kinder angemeldet. Und die Eltern in ihrer Verzweiflung melden sich ja bei, ich weiß nicht, 12, 18, 20 Kitas an. Ja? Mhm. Und was halt noch irgendwie räumlich machbar ist. Ja? Und das führt ja natürlich zu einem sehr auch großen organisatorischen Chaos. Ja? Also wenn ich überall Mehrfachanmeldungen habe, aber überall so Wartelisten von 600, 800 habe, dann ist das ja sehr schwer zu überblicken, wo was frei wird. Und es, letztlich kommt es darauf an, dass man vernetzt ist, dass man viele Kontakte hat, dass man die Leute regelmäßig da auf der Matte steht und denen also wirklich da die bekniet und sich überlegt, ich meine, darf ich und durfte ich nicht als Beamte, ist ganz klar, aber man überlegt wirklich schon, wen kann man wie bestechen. Ja? Und oder könnte man irgendwie, ja, und kann man aber nicht, ja. Also es ist wahrscheinlich auch kein gangbarer Weg. Und dann ist die Frage, ja, private Angebote, also private Center für Betreuung. Aber das darf es ja nicht sein. Also wir, ich denke, wir müssen hier in Deutschland einen Weg finden, dass wir sagen, da, wo kindliche Betreuung, Bildung und Betreuung öffentlich gefördert wird, da muss die Qualität zertifiziert sein. Und wir können die verzweifelten Eltern nicht in die Arme von, ich muss ehrlich sagen, letztlich Geldschneidern, ja, schicken in ihrer Verzweiflung, dass sie sagen, naja gut, also irgendeine private Tagesmutter und eine, hier Halbtagsplatz in München in einer privaten Krippe, 800 Euro. Mhm. Ja? Und ich meine, die Leute haben teilweise keine andere Wahl. Hier hat kaum einer seine Großeltern im Umfeld. Ja.
Frau Becker-Stoll, ich gebe gerade mal weiter an Frau Peters. Elke Peters ist von der Fröbel-Gruppe in Köln. Sie ist die Geschäftsführerin. Die Stadt Köln beispielsweise hat die Vermittlung ihrer Tagesmütter an die Fröbel-Gruppe ausgelagert, damit es zentral durch ihre Hände geht. Frau Peters, wir haben das ja jetzt schon rausgehört. Es ist nicht nur eine Frage dessen, dass man noch aussuchen könnte, welche Qualität man für sein Kind möchte und welche Tagesmutter oder welche Kita am besten zu den Bedürfnissen passt, sondern wie komme ich überhaupt an was ran? Ist dieser Rechtsanspruch, den man ja jetzt schon für Dreijährige hat, der auf bis Einjährige ausgeweitet werden soll in knapp anderthalb Jahren, ist der überhaupt nichts wert dann?
Ja, das große Problem an der ganzen Sache ist einfach, dass nicht genügend Tagespflegepersonen auch da sind. Also ich kann immer nur auch appellieren, dass man sich zur Verfügung stellt, sich qualifizieren lässt. Wir selber haben die operative Tagespflege auch erst im Sommer diesen Jahres übernommen. Also nicht nur wir von der Fröbel-Gruppe, die ja auch hier in Köln 26 Einrichtungen, eben Kindertagesstätten betreiben mit U3-Betreuung, sondern auch an noch zwei andere freie Träger. Das ist die Kindertagespflege Köln, so heißt das Ganze. Und zwar gehören dann noch der freie Träger Wir für Pens dazu und der Sozialdienst katholischer Frauen. Und wir versuchen jetzt Tagespflegepersonen mit Familien, die eben einen Platz suchen, auch zusammenzubringen. Aber trotz und alledem sind uns da ja auch insofern die Hände gebunden, weil wir auch weiterhin sehr, sehr viele Menschen brauchen, die sich zur Tagespflegeperson auch ausbilden lassen möchten. Mhm. Und das ist, das braucht auch immer noch ein bisschen Zeit, ne? Weil die müssen qualifiziert werden und die brauchen eine Pflegeerlaubnis und so. Also von daher, es ist alles bemüht, auch die Politik, aber die Zeit drängt natürlich sehr.
Das heißt, der gleiche Mangel, der bei Erzieherinnen herrscht, die ja im Moment auch händeringend gesucht werden, in allen Städten, in vielen Kommunen, der herrscht auch bei Tagespflegepersonen, die ja quasi dann der Puffer sind. Also viele Städte operieren ja auch so, dass sie sagen, wir können so viele Betreuungsplätze im Moment institutionalisiert nicht zur Verfügung stellen. Wir helfen aber bei der Vermittlung von Tagesmüttern, weil wir die Plätze in den Einrichtungen nicht haben.
Mhm. Ja, genau. Und es gibt natürlich ein Kontingent, aber die sind jetzt natürlich auch an ihrem Rand angelangt und die Personen brauchen, also das heißt, wir brauchen dringend natürlich Menschen, die sich zur Verfügung stellen und sich ausbilden lassen.
Wir sollten nachher noch ein bisschen genauer darüber reden, welche Qualifikation Tagesmütter mitbringen müssen, wer die kontrolliert. Vorher fangen wir mal noch bei den Basisdaten an. Cordula Lassner-Tietze, Sie sind uns zugeschaltet aus Berlin. Sie sind Referentin beim Deutschen Kinderschutzbund in Berlin. Wie kommt man an eine gute Tagesmutter ran? Das ist ja die Frage. Oder an einen guten Kindergarten. Das ist die Frage, die sich alle stellen. Oder eine gute Kindertagesstätte. Das Problem, das wir ein bisschen haben bei dieser Sendung, ist, dass dafür jede einzelne Kommune selbst zuständig ist. Gibt es trotzdem etwas, was man aus Ihrer Sicht generell sagen kann, wie man am besten vorgeht, wenn man gerade ein Kind bekommen hat?
Ja, erstmal guten Tag in die Runde hier aus Berlin. Und die Beiträge, die ich jetzt gerade hier in Berlin gehört habe, sind ja sehr dramatisch. Das heißt, die Versorgung von Betreuungsplätzen vor Ort ist ja in einem sehr schlechten Zustand. Das heißt, viele Eltern kommen an Plätze in Kindertagesbetreuungsstätten oder eben in die Kindertagespflege gar nicht erstmal ran. An sich muss man sagen, dass eigentlich die Aufgabe der Kommunen und der Landkreise es ist, die Versorgungsquote vor Ort zu erfassen und dann natürlich einen Maßnahmekatalog zu entwickeln, der die notwendige Versorgungsquote sicherstellt. Und wie vorhin in dem einen Beitrag schon gehört, sollten eigentlich Fachberatungen vor Ort zu den Eltern zur Verfügung stehen, um eben ihren Beratungsanspruch wahrzunehmen, welche Betreuungsformen vor Ort gibt es, welche Qualität haben diese Betreuungsformen und wie sind die wohnortnah tatsächlich erreichbar. Und es gibt hier verschiedene Formen. Einerseits gibt es in den Landkreisen die Fachberatung, die man auch aufsuchen kann oder wie die Kollegin von der Fröbel-Einrichtung gesagt hat, diese Stelle ist ausgegliedert, die können Eltern aufsuchen und sich erstmal erkundigen. Und diese Daten, die dann eben auch darüber Auskunft geben, welche Tagesmütter und welche Kindereinrichtungen wohnortnah zur Verfügung stehen, kann man dort nochmal nachfragen, wann und wie diese freie Kapazitäten haben, um dann tatsächlich die Kinderbetreuung für Familien sicherzustellen. Wichtig ist natürlich, dass man sich frühzeitig mit diesen Stellen in Verbindung setzt, um dann eine ausgewogene und auch eine sichere Entscheidung zu treffen, welche Form dann tatsächlich wahrgenommen wird von den Eltern.
Das heißt, man muss wirklich nach der Geburt direkt auf der Matte stehen bei den allermeisten, ne?
Eltern verharren ja nicht, wenn sie Kinder bekommen, in der Gegenwart. Sie planen sehr häufig und frühzeitig ihre Zukunft. Und selbst in der Schwangerschaft wird auch eine Entscheidung schon relevant, ob man den Wiedereinstieg in das Berufsleben plant. Mhm. Und mit diesem Wissen und mit diesem Gedanken, da wieder einzusteigen, ist die Erkundigung, welche Betreuungsformen vor Ort möglich sind, natürlich eigentlich der Punkt, dass sich Eltern auf den Weg machen.
Wenn man jetzt diesen Rechtsanspruch hat, der ja bald kommen wird, kann man sowas einklagen bei den Jugendämtern, bei den Vermittlungsstellen, sei es Fröbelgruppe, wer auch immer. Das würde ja enorm helfen, wenn man sagt, ich bin in der Notlage. Gibt es irgendwas, was man in der Hand hat? Oder ist das alles Gutwill und Entgegenkommen der Städte und Kommunen? Oder gibt es da irgendwas, was man in der Hand hat, Frau Desnatice?
Also es ist auf gar keinen Fall nicht nur noch mehr ein Entgegenkommen der Kommune. Es ist ein Pflichtauftrag, diese Betreuung sicherzustellen, denn es gibt den Rechtsanspruch des Kindes. Und dieser Rechtsanspruch ist der Appell an die Kommunen, an die Politik, entsprechende, ausreichende Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen. Und das kann natürlich Klageverfahren nach sich ziehen. Das wollen natürlich die Kommunen nicht, dass jetzt eine Unmenge von Klagen auf dem Tisch liegen. Das bedeutet aber, dass diese Bedarfsplanung aktuell erhoben werden muss und die Maßnahmekataloge, die notwendig sind, jetzt auch auf den Weg zu bringen.
Aber im Zweifelsfall behelfen sich viele Kommunen dann wahrscheinlich damit, dass sie, wenn man irgendwie im Süden einer Stadt wohnt, dann können die einem auch einen weit entfernten Kindergartenplatz im Kölner oder Münchner Norden geben, der dann de facto nichts wert ist, oder, Frau Peters?
Ja, die Kommune, die kann, wenn, weil ich habe den Rechtsanspruch umzusetzen, also die Kommune hat den umzusetzen und die freien Träger sind, haben meistens ihre Plätze ja schon alle belegt, weil wir da ja eben auch dazu mehr oder weniger genötigt werden, unsere Plätze ja auch sofort wieder voll zu machen. Mhm. Und deshalb ist der Rechtsanspruch in den Kommunen, also bei der Kommune umzusetzen oder an den einzuklagen, aber es kann wirklich sein, dass einem das passiert, dass man dann im Kölner Norden wohnt
Und verschickt
wird. Und verschickt wird, genau.
Wir reden gleich weiter im Marktplatz zu diesem Thema. Wenn Sie Betreuung für Ihre Kinder suchen, wenn Sie selbst arbeiten gehen, dann können Sie hier vielleicht von uns Hilfestellung bekommen. Wir diskutieren heute im Marktplatz über gute Kinderbetreuung und wo man sie findet. Haben Sie vielleicht Tipps für andere Eltern oder wollen Sie sich Tipps bei unseren Experten holen? 00800 4464 4464 ist die Nummer unseres kostenlosen Hörertelefons.
Deutschlandfunk.
Sie hören den Marktplatz im Deutschlandfunk mit Sandra Pfister. Eltern suchen oft händeringend nach Kinderbetreuung und bei weitem nicht nur in der Kleinkindphase. Denn auch später bieten längst nicht alle Schulen Ganztagsbetreuung an. Inzwischen stopfen nicht nur Tagesmütter die Löcher, auch private Anbieter drängen in den Markt. Wie findet man Kinderbetreuung, die über die bloße Verwahrung hinausgeht? Welche Kriterien stehen für Qualität und wie viel können, müssen gute Angebote kosten? Wie kann man seine Eltern Rechte absichern? Und wie meistern Sie selbst diesen Spagat zwischen Beruf und Kindererziehung? Haben Sie eine bezahlbare Lösung gefunden oder sich selbst organisiert? Dann lassen Sie uns an Ihrem Erfahrungsschatz teilhaben oder stellen Sie selbst Fragen an unsere Experten im Studio. 00800 4464 4464. Das kostet Sie nichts, dieser Anruf, und wir rufen zurück. Oder schicken Sie eine Mail mit Ihrer Telefonnummer nach Möglichkeit an marktplatz@deradio.de. Frau Peters aus Köln, Sie sind von der Fröbel-Gruppe. Das heißt, die Fröbel-Gruppe unterhält ja selbst Kindergärten im großen Stil, kümmert sich aber auch um die Vermittlung von Tagesmüttern. Wenn ich jetzt einen Kindergartenplatz haben möchte, beziehungsweise einen Krippenplatz für kleinere Kinder, habe ich überhaupt einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz? Und was muss ich denn dafür nachweisen, um eine umfassende Betreuung auch wahrnehmen zu können?
Das ist, von Kommune zu Kommune wird das unterschiedlich gehandhabt. Meistenteils suchen auch die Eltern natürlich einen Krippenplatz, die auch gerne wieder berufstätig werden möchten und wieder in ihren alten Beruf zurückgehen. Von daher ist ein Nachweis über eine Beschäftigung oder aber auch, wenn ich berufstätig bin oder aber auch ein Student bin, der eben auch, denke ich mir, einen Nachweis darüber erbringen kann, ist das überhaupt kein Problem, dann auch einen Krippenplatz zur Verfügung zu stellen, es sei denn, man hat eben keinen Krippenplatz. Das ist hier in Köln auch ein sehr, sehr großes Problem, ja, gerade wenn es um die Krippenplätze geht.
Wir hatten das eingangs gehört, dass die Ein-, Zwei- und Dreijährigen jetzt miteinander konkurrieren. Wie ist das denn zu verstehen? Als Dreijährige hat man doch einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Klar, es gibt jetzt immer mehr Zweijährige, aber was bedeutet das, dass die sich gegenseitig Konkurrenz machen?
Ja, das liegt im Prinzip daran, dass die Ein- und die Zweijährigen ja jetzt seit 2 Jahren ungefähr ja auch schon in den Kindergarten drin sind. Das heißt, die Zweijährigen, die in diesem Jahr aufgenommen worden sind, sind natürlich nächstes Jahr logischerweise 3 Jahre alt und nehmen dann natürlich die Plätze den dreijährigen Kindern natürlich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, weg. Die sind ja schon da.
Das heißt, strategisch betrachtet, wenn ich sicher gehen will, dass mein Kind mit 3 Jahren einen Kindergartenplatz bekommt, melde ich es so an, dass es eigentlich schon mit 2 Jahren reingeht und muss dann den Platz natürlich dann auch nehmen, oder?
Ja, selbstverständlich. Also das, und die Krippenplätze sind natürlich auch teurer als die Kindergartenplätze. Das muss man ja auch noch mal dazu sagen.
Mhm. Auch das also ist jedenfalls sozial gestaffelt, ne?
Ja, genau, es ist sozial gestaffelt, aber sie sind eben teurer. Also ein Kindergartenplatz ist preiswerter, sage ich jetzt mal, in der Finanzierung wie ein Krippenplatz.
Wenn ich gegenüber einer Kommune oder auch beim privaten Anbieter meine Startchancen verbessern will, um zu sagen, ich brauche dringend Betreuung, welche Kriterien führe ich da ans Feld? Dass beide voll berufstätig sind oder in großem Umfang berufstätig sind? Was hilft noch alleinerziehend? Ich weiß nicht, behindert,
ja,
was hilft?
Da gibt es natürlich eine ganze Menge, was hilft. Es sollte natürlich schon ehrlich sein, ne? Denn wenn ich nachher einen Kindergartenplatz vergebe und stelle dann fest, dass die Eltern vielleicht doch nur, ich sag jetzt mal, nur zu Hause sind und den Krippenplatz vielleicht jemandem streitig machen, der es wirklich brauchen würde, weil er sonst keine Betreuung für sein Kind hätte, weil er 40 Stunden arbeitet in der Woche, dann ist das natürlich schon ärgerlich. Also von daher sollte es schon ehrlich sein, also Berufstätigkeit oder eben arbeitssuchend, das ist ja auch ein Kriterium. Ich kann ja nur eine Arbeit nachher annehmen, wenn ich auch vorher die Gelegenheit habe, mein Kind schon unterzubringen oder zu wissen, dass mein Kind gut untergebracht ist. Mhm. Na, also alleinerziehend ist natürlich auch ein großes Kriterium, auch ein wichtiges Kriterium, aber es sollte dann auch richtig alleinerziehend sein, also nicht nur, ich bin nicht verheiratet mit dem Partner oder so. Da muss man schon, also ich denke, das hat auch viel mit Vertrauen zu tun.
Mhm. Moritz von Bredow ruft uns an aus Hamburg. Guten Tag, Herr von Bredow.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Was ist Ihr Anliegen oder Ihre Frage oder welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ich bin seit 13 Jahren niedergelassener Kinder- und Jugendarzt in der Nähe von Hamburg. Und bin heute Morgen nicht in der Sprechstunde und ich möchte einfach einen sehr wichtigen Aspekt bemerken, der in vielen Jahren meiner ärztlichen Tätigkeit mir immer wieder aufgefallen ist. Und zwar, dass es besonders Eltern mit Migrationshintergrund, deren Sprachkenntnisse nur unzureichend sind, sodass auch sie selber vielleicht in der Verständigung nicht das verstehen, was eigentlich nötig wäre, dass die oft in großer Verzweiflung bei mir sind oder sogar völlig überrascht, wenn ich sie frage, ob das dreijährige Kind bei der Vorsorgeuntersuchung U7a denn schon einen Kindergartenplatz oder einen Betreuungsplatz habe. Mhm. Und was ich besonders auffällig finde, ist, dass diese Eltern oft erstens gar nicht wissen, dass es Kindergärten gibt und zweitens, dass es in meinen Augen wirklich eine überproportional große Zahl von Kindern gibt in diesem Alter, die mit Migrationshintergrund in Deutschland leben und eben keinen Kinderbetreuungsplatz bekommen haben. Und die Eltern sind eben nicht aufgeklärt über den Rechtsanspruch, den sie haben. Und das ist ein in meinen Augen wirklich verheerender Zustand und deswegen plädiere ich sehr dafür, dass schon bei der Entlassung der Neugeborenen in der Klinik, aus der Geburtsklinik, den Eltern ganz intensiv darüber Aufklärung gegeben wird und dass die niedergelassenen Kinderärzte sich bedingungslos der Fürsorge in diesem Bereich annehmen und diese Kontakte herstellen. Ich habe in vielen Fällen, ich bin sicher über 25 Mal Schreiben aufgesetzt, im Namen der Eltern, mit denen sie ihren Rechtsanspruch gegenüber den Behörden geltend machen müssten. Mhm. Und was ich dann noch bemerken möchte, ist, dass wenn dann den Eltern, wie eben schon von Frau Becker-Stoll oder auch Frau Peters erwähnt, jetzt im Kölner Raum ein weit entfernter Kindergartenplatz oder Krippenplatz zugeteilt wird und die diesen nicht annehmen können, weil sie kein Auto haben, weil sie gar keine Möglichkeit haben, aufgrund der beruflichen Tätigkeit dorthin zu gehen, dass dann für die Behörden, und das ist mir wörtlich so gesagt worden, der Fall erledigt ist. Ja. Das heißt, das ist ein Platz angeboten worden, die Eltern haben den nicht angenommen, aus welchen Gründen auch immer, ist oftmals den Behörden egal. Und dann stehen die Eltern da und das dreijährige Kind spricht kein Wort Deutsch und das vierjährige auch nicht, weil es immer noch keinen Platz hat.
Ja. Herr von Bredow, ich gebe das gerade mal weiter an Frau Becker-Stoll, die sich bemerkbar gemacht hat. Ja. Denn hier geht es ja auch um den pädagogischen Aspekt. Es geht um die immer wieder festgestellte Tatsache, dass frühkindliche Bildung gerade für Migrantenkinder sehr wertvoll ist, aber vielleicht nicht nur für sie.
Also das Problem in Deutschland ist wirklich insofern so schwierig, weil wir ja wirklich in 16 Bundesländern unterschiedliche Regelungen und unterschiedliche Förderungen, unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Maßnahmen haben. Aber was wir jetzt vorhin noch vor den Nachrichten alle zusammen beklagt und besprochen haben, ist ja die dramatische Schwierigkeit für bestens ausgebildete Eltern, die deutschsprachig sind, überhaupt an den Platz zu kommen und dass daraus klar wird, dass Menschen, die nicht diese Qualifikation haben, nicht diese Möglichkeit haben, an Informationen zu kommen und sich zu vernetzen und die zum Beispiel eben kein Deutsch sprechen oder nur sehr wenig Deutsch sprechen, dass das Hürden sind, die ja nicht zu nehmen sind. Und wir wissen auch, gerade auch, weil das vorhin auch von Frau Peters angesprochen wurde, was sind denn die Kriterien dafür, dass Eltern einen Platz bekommen? Ja, wir wissen, dass zum Beispiel auch Eltern, die jetzt in mehrfach belasteten Lebenslagen leben und zum Beispiel keinen arbeitslos sind, dass diese Kinder ganz dringend die Anregung und die Struktur einer außerfamiliären guten, qualitativ guten Betreuung in einer Krippe brauchen. Ja? Das heißt, also hier beißt sich die Katze ja in den Schwanz. Ja?
Und weil Berufstätigkeit eben gefördert wird, oder?
Ja, zum Beispiel. Also weil wenn der Konkurrenzkampf, zumindest in Westdeutschland, in den westdeutschen Ballungsgebieten, im Ostdeutschland ist ja die Lage etwas anders und die Versorgungslage zum Teil deutlich besser. Ja? In Westdeutschland ist es wirklich so, dass die Kinder, von denen wir entwicklungspsychologisch gesehen wissen, dass die sehr profitieren können Ja, einfach von einem sehr gut strukturierten Tagesablauf, von regelmäßigen gesunden Mahlzeiten, von der Ansprache und dem Kontakt zu anderen Kindern, von der sprachlichen Anregung, ja, dass diese Kinder ja meistens die sind aus Familien, die diese Hürden, die wir vorhin besprochen haben, überhaupt nicht nehmen können, ja, und sich da auch nicht gegen den Konkurrenzkampf um die wenigen Plätze sicher den kürzeren ziehen werden. Es gibt allerdings es gibt Hoffnungsschimmer in Deutschland, es gibt Kommunen, zum Beispiel auch in Nordrhein-Westfalen, die Kommune Dormagen, die von der Geburt an, wie das Herr von Bredow gerade angedeutet hat, ein Präventionsnetzwerk machen. Und sagen, alle Eltern werden besucht und insbesondere die Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund werden dahingehend begleitet, dass das Kind mit dem dritten Geburtstag einen Platz in einen Kindergarten, wohnortsnah, quartiersnah, da wo die Eltern das leben und haben wollen, bekommt. Und die Eltern werden dahin beraten, dass sie dieses Angebot annehmen und es funktioniert.
Herr von Bredow, Sie sehen, Sie haben eine ganz wichtige Diskussion angestoßen. Wir behalten die weiter in dieser Gruppe. Dahinter steckt ja auch die pädagogische Frage, die sich viele Eltern an dieser Stelle stellen. Nicht nur bei Migranten. Ab welchem Alter ist es eigentlich gut, Kinder in eine Kindertagesstätte oder zu einer Tagesmutter zu geben? Ab wann schadet es nicht mehr? Ab wann ist es eher förderlich? Vielleicht können Sie dazu einfach auch noch was sagen, Frau Becker-Stoll.
Ja, sehr gerne. Also allgemein entwicklungspsychologisch gesehen würde ich sagen, wenn es möglich ist, nicht vor dem ersten Geburtstag. In dem ersten Lebensjahr baut das Kind, und ich spreche jetzt hier von Familien, die nicht in belasteten Lebenslagen sind, ja, von ganz normalen Familien. Ja. Da ist es so, dass wir sehen das zum Beispiel hier auch im Münchner Raum, dass viele Eltern eben das Elterngeld in Anspruch nehmen und dass die Nachfrage nach Krippenplätzen tatsächlich so um den 12., 14. Monat am häufigsten ist. Mhm. Ja? Und da ist es so, dass wir sagen können, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, gut, es ist bei jedem Kind ein bisschen individuell unterschiedlich und die Situation der Familie, aber ab 12, 14 Monaten, wenn man das Kind wirklich gemeinsam mit den Eltern behutsam eingewöhnt. Also die Eingewöhnung ist eigentlich eines der wichtigsten Qualitätskriterien. Ja.
Wochen dann?
Ja, das dauert 6 Wochen und das muss mit den Eltern besprochen und geplant werden. Viele Eltern nehmen diese Partnermonate Zeit, um diese Eingewöhnung zu machen. Ja. Aber dann kann man das machen. Etwas einfacher geht es, wenn das Kind etwas älter ist. Da ist dieser Drang nach neuen Kontakten, die Selbstständigkeit des Kindes schon ein bisschen größer. Und ich würde aber sagen, dass Kinder ab 2 Jahren, spätestens ab 2,5 Jahren, den Kontakt zu anderen Kindern und die Anregungen durch andere Kinder in einer Kindertageseinrichtung, auch die Bildungsanregung, brauchen. Und zwar regelmäßig mindestens halbtags. Mhm. Ja. Nochmal kurz zusammengefasst kann man sagen, also je jünger ein Kind, desto schwieriger ist es. Ja. Also im ersten Lebensjahr, wenn man da einen Platz braucht, dann besser eine Tagesmutter. Mhm. Und besser, wenn es möglich ist, eben nicht zu lange Zeiten.
Wie viele Stunden pro Tag verkraften kleine Kinder?
Sehr unterschiedlich, je nach Temperament, nach Situation zu Hause. Im ersten Lebensjahr würde ich mal als Daumenregel für Eltern rausgeben, nicht mehr als 4-5 Stunden am Vormittag. Also zu einer festen Tageszeit, ja, also wie man das halt organisieren kann. Aber wichtig ist die Regelmäßigkeit und genauso wichtig ist diese Eingewöhnung auch bei sehr kleinen Kindern, obwohl sie ja noch dieses Fremdelverhalten eben noch nicht zeigen. Mhm. Ja. Aber die ist da auch genauso wichtig. Und da ist eine Tagesmutter unter den Umständen wie die Krippen hierzulande die Rahmenbedingungen haben, ist eine Tagesmutter, eine gut qualifizierte Tagesmutter, die bessere Wahl.
Und da ist natürlich auch die Gruppengröße kleiner, überschaubarer, familiärer.
Genau.
Moritz von Bredow, an der Stelle würde ich Sie gerne verabschieden, weil wir werden Ihre Anregungen sicher noch weiter aufnehmen und Frau Alker zu Wort kommen lassen, die uns aus Berlin angerufen hat. Guten Tag, Frau Alker.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich bin seit 1994 im Vorstand von einem Elternverein, der im Moment 2 Kindertagesstätten betreibt. Also wir sind eine Elterninitiative und gerade eine dritte ausbauen. Und es ist so, dass ich den Eindruck habe, es ist definitiv so. Die Eltern haben gar nicht die Möglichkeit zu wählen. Sie haben die Wahlmöglichkeit gar nicht, die ihnen eigentlich vom Gesetz her eingeräumt ist, zu sagen, ich möchte die oder die Kita mit dem und dem Konzept, das passt zu uns, das passt nicht. Die Situation hier ist so, dass die Eltern wahllos nehmen müssen, was sie bekommen.
Und dem wollten Sie etwas entgegensetzen, indem Sie dann selbst Ihre eigene Elterninitiative gegründet haben?
Nein, die Elterninitiative existierte schon, bevor ich mit meinen Kindern reinkam. Die ist 86 gegründet worden. Also für einen Elternverein leben wir schon recht lange. Und wir sind jetzt dabei, das auszubauen, also das Betreuungsangebot, weil die Situation hier einfach so eng ist und weil wir auch immer mehr Nachfragen haben und unsere Wartelisten länger und länger und länger wurden. Und dann haben wir eine Möglichkeit gehabt, ein ehemaliges Restaurant zu bekommen und sind jetzt dabei und bauen eine dritte Kindertagesstätte aus. Aber es ist so, dass ich jetzt schon mehr Eltern und Kinder auf der Warteliste habe, als ich dann Plätze anbieten kann. Und wir sitzen dann vor dieser Warteliste mit den Erziehern gemeinsam und versuchen dann in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst rauszufinden, welche Kinder es jetzt am nötigsten haben, aufgenommen zu werden. Also diese, wie soll ich sagen, Elterncastings, wie es früher mal war, was kann man eigentlich einbringen als Elternteil in so eine Einrichtung, das machen wir schon lange, lange nicht mehr. Es geht jetzt wirklich nur noch nach Bedürftigkeit. Und da spielen sich Dramen ab, das ist wirklich ungeheuerlich. Also wir haben junge Mütter, die müssen ihre Ausbildungsplätze absagen, weil sie ihre Kinder nicht unterbringen können. Und ich möchte mal behaupten, dass hier fast in Berlin fast jede Einrichtung, die irgendwie das Personal hat, mit Überbelegung fährt. Also sonst ist dem gar nicht mehr beizukommen, diesem Problem.
Welche Hilfestellungen können Sie denn Eltern noch geben, die, also Sie sagten gerade, da müssen Mütter ihre Ausbildungsplätze absagen. Ja. Was ist der Plan B? Also was empfehlen Sie denen oder welche Anregungen bringen die vielleicht selbst mit? Also wie behelfen die sich letztlich?
Teilweise sind sie, sagen wir mal, in einem Lebensabschnitt, wo sie selber diese Planung noch gar nicht in die Hand nehmen können. Sie haben halt diese Kinder sehr jung bekommen und bräuchten eigentlich auch jede Unterstützung. Das ist ein Teil der Mütter. Andere tauchen wirklich schon während der Schwangerschaft bei uns auf mit ihrem dicken Bäuchlein und möchten auf die Warteliste gesetzt werden. Aber die jetzt aktuell, da gibt es keinen Plan B. Die versuchen alle, sich bei möglichst vielen Kitas auf die Warteliste setzen zu lassen, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal klappt.
Frau Lassner-Tietze, haben Sie noch einen Hinweis? Oh, da klingelt im Hintergrund ein Telefon, nicht bei uns.
Kein Problem.
Frau Lassner-Tietze, haben Sie irgendwie noch einen Hinweis, was man dann machen kann? Da stecken ja schon Schicksale dahinter.
Ja, all diese Aussagen machen eigentlich sehr deutlich, in welcher Verantwortung die Politik demnächst steht zur Umsetzung des Rechtes des Kindes auf eine Betreuung ab dem ersten Lebensjahr. Das muss man nochmal deutlich machen. Wir diskutieren sehr, sehr häufig um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und sagen, daher sind Betreuungsplätze notwendig. Aber wir haben einen Rechtsanspruch des Kindes. Und zwar aus einem ganz wichtigen Punkt, den durch den Kinderarzt aus Hamburg auch ausgesprochen wurde, nämlich, dass der Zugang zu früher Förderung und früher Bildung auch Kindern zugänglich gemacht wird. Und in diesem Blickwinkel, in dieser Verantwortung, muss natürlich die Politik handeln und die entsprechenden Betreuungen sicherstellen. Und dabei meine ich nicht nur die Betreuung sicherstellen von einem Zeitpunkt nur von 8 bis 16 Uhr, denn wir haben sehr, sehr viele Eltern, die flexible Arbeitszeiten haben und die manchmal nicht unbedingt davon ausgehen können, dass ein Betreuungsplatz von 8 bis 16 Uhr ihrem eigentlichen Bedarf und dem Bedarf der Betreuung des Kindes auch gerecht wird. Und hier kann ich nur noch mal betonen und verstärken, dass hier der Bedarf vor Ort ermittelt werden muss und aktuell auch die Maßnahmen ergriffen werden durch die Politik, um diese Unterstützung Kindern, Familien, Eltern zu gewährleisten.
Wir reden jetzt über Kindergartenplätze, eine Alternative, die zum Beispiel die Stadt Köln, aber auch andere anbietet, wenn es mit dem Kindergarten oder Krippenplatz nicht klappt, sind ja dann Tagesmütter, die Vermittlung von Tagesmüttern. Ist das, Frau Peters, weil Sie das für die Stadt Köln organisieren, ist das eine Sache, die finanziell an die Grenzen führt?
Teilweise schon. Also es gibt zum Beispiel in Köln für die Stunde eine Unterstützung pro Kind pro Stunde von 3,50 Euro, aber nur für Kinder, die eben auch über uns oder über die Stadt Köln eben vermittelt worden sind. Alles, was dann darüber hinausgeht, also sprich die Tagesmutter sagt, mit 3,50 Euro komme ich natürlich nicht aus, ich brauche die Stunde aber 8 Euro, die 4,50 Euro müssen dann die Eltern eben noch zusätzlich dafür bezahlen.
Das kann man schnell mal hochrechnen, genau. Dann rechnet sich der Teilzeitjob vielfach dann vielleicht schon nicht mehr.
Genau. Also es wird dann schon teilweise, und ich denke 4,50 Euro ist dann noch ein unteres Limit. Es geht mit Sicherheit in, bei einigen Tagesmüttern mit Sicherheit auch sehr viel höher. Mhm. Also von daher ist das schon eine teure Angelegenheit, wenn man eine Tagesmutter in Anspruch nimmt.
Frau Alker, wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihren Beitrag aus Berlin, der uns jetzt auch nicht unbedingt hoffnungsfroher stimmt, was die Suche nach Kindergarten und sonstigen Betreuungsplätzen anbelangt. Herr Lange, Sie haben uns angerufen. Was ist Ihr Anliegen?
Also ich wollte nur mal sagen, erstmal guten Tag in die Runde.
Guten Tag.
Ich finde es sehr bezeichnend. Wir reden hier, oder Sie reden davon, Rechtsanspruch für Kinder und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und. Ich bin, sag ich mal, jetzt in einem Lebensabschnitt, ich habe keine Kinder mehr. Mhm. Aber ich habe ein Enkelkind und das wohnt in Rheinland-Pfalz. Ja. Und da bin ich sowas von enttäuscht mit Rechtsanspruch und sonst was. Meine Tochter, die wirklich ihr Leben lang bisher gearbeitet hat, die kriegt keinen Kippen- oder keinen Kindergartenplatz, keinen Betreuungsplatz. Jetzt hat sie mit Hängen und Würgen eine Tagesmutter bekommen. Ja. Und ich muss mal so sagen, so eine Tagesmutter, wie schon gesagt wurde, die kostet ein Heidengeld. Und dann muss man überlegen, lohnt es sich zu arbeiten oder lohnt es sich nicht? Und wenn man dann hört, dass die, sag ich mal, die Ämter dann sagen, ja, wir müssen die Plätze für Arbeitssuchende bereithalten, sehe ich ja auch ein. Aber die arbeiten wollen und arbeiten, die bloß eben ausgesetzt haben wegen des Kindes, die bekommen dann nichts.
Mhm. Wir merken immer, wir spielen den Ball an die Politik zurück, weil wir eigentlich auch nur Mängelverwaltung
dokumentieren. Bitte, dass ich Sie unterbreche. Ich habe noch mal ein Problem mit der Politik. Die Politik beschließt, der Rechtsanspruch für einen Kindergarten- oder Kindertagesstättenplatz, wissen Sie, ist doch eigentlich nur, wie sagt man, ein hohles Gewäsch. Man hat jetzt 2 Jahre nichts getan, so gut wie nichts getan. Und jetzt auf einmal stellt man fest, wir müssen so viel machen. Also das begreife ich nicht.
Frau Bäckerstall, Sie räuspern sich.
Naja, also ich verstehe Ihren Unmut und Ihre Verzweiflung, weil ich das jetzt am eigenen Leib erlebt habe. Aber man muss schon sehen, ich kann das jetzt zum Beispiel aus der bayerischen Warte sehen. Als ich vor 5 Jahren die Leitung von dem Institut übernommen habe, da wurde noch kaum über Krippen in Bayern gesprochen. Es gab eigentlich nur welche in Großstädten, ja, sonst gab es gar keine. Und da ist doch der Ausbau enorm, enorm vorwärts gegangen. Mhm. Aber was Herr Lange sicher auch mit anklingen hat lassen, ist, dass wir jetzt inzwischen wissen, auch von der Forschungsseite her, dass da, wo ein Angebot entsteht, die Nachfrage steigt. Das ist ganz interessant. Das ist eben nicht so wie in der Marktwirtschaft. Nämlich wir wissen, dass da, also die Eltern melden immer mehr Bedarf an, je weiter die Kommunen das ausbauen. Das heißt, wenn Eltern oder junge Familien sehen, ach, bei meinen Bekannten oder bei meinen Geschwistern oder wie auch immer Nachbarn funktioniert das ganz toll. Das Kind geht da gerne hin und das ist eine schöne Sache. Und die Nachbarin oder wie auch Bekannte kriegt das mit ihrem Halbtagsjob gut hin. Und das möchte ich dann auch haben. Während da, wo man das überhaupt nicht kennt und wo man das überhaupt gar nicht in Betracht zieht, weil es das auch gar nicht gibt, da ist dann die Nachfrage erstaunlicherweise auch nicht so hoch. Also ich spreche jetzt nicht von den Ballungszentren, sondern eher von dem Flächenstaat und ländlichen Gebieten. Das heißt, in dem Moment, wo die Kommunen sich auf den Weg gemacht haben, das haben sie hier in Bayern auf jeden Fall, es wird ausgebaut ohne Ende, entwickeln die vor Ort eben das, dass sie zwar die Nachfrage erstmal genau erfasst haben, dann bedarfsgerecht ausbauen, genau, und dann aber nach einem Jahr oder zwei dastehen und sagen, okay, ich fange jetzt wieder von vorne an, ich baue jetzt die zweite und die dritte Krippe. Was man nicht vergessen darf, ist, dass Kommunen dadurch ihren Standortvorteil absolut ausbauen und dass sie auch Arbeitsplätze schaffen, eben auch in einem eher, also zu einer Krippe gehört ja auch noch sehr viel, also Küche, Wäschedienst, ja, also auch für Nicht-Akademiker bauen die da Arbeitsplätze aus und das kann durchaus sinnvoll sein.
Und entschuldigen Sie, wenn ich hier so reinplatze, wir dürfen auch natürlich nicht vergessen, dass es Unterschiede in den Ländern gibt. Es gibt sehr wohl, ja, Bundesländer, in denen der Ausbau sehr gut gelungen ist, sehr frühzeitig begonnen wurde. Und es gibt einfach Bundesländer und Kommunen, die noch im Dornröschenschlaf sind. Ich bitte da auch noch zu berücksichtigen, dass es da wirklich länderspezifische
Unterschiede gibt. Wir sollten nicht pauschalisieren.
Genau. Also genau. Westdeutsche Länder und Ballungszentren sind unser Hauptproblem.
Ja, genau.
Mhm, das stimmt. Nur das löst natürlich das Problem von Herrn Lange nicht, beziehungsweise das, nein, Problem seiner Tochter nicht, dass im Einzelfall das eine Katastrophe ist, wenn keine Kinderbetreuung vorhanden ist. Herr Lange, wie hat Ihre Tochter sich denn bei geholfen, wenn Sie uns das vielleicht noch ganz kurz schildern könnten?
Ja, ich meine Tochter hat jetzt eine Tagesmutter bekommen, aber nur mit Hängen und Würgen. Und sie muss auch, wie schon gesagt wurde, die Differenz bezahlen. Ja. Weil sie nur eben die Betreuung für 20 Stunden hat, kann sie maximal 24 Stunden, die sie arbeiten muss, sonst kann der Arbeitgeber das nicht machen mit verkürzter Arbeitszeit. Ja. Aber das ist das eine. Ich finde auch so, meine Kinder, ich rufe aus den neuen Bundesländern an, meine Kinder haben eine Kindertagesstätte besucht. Meine Kinder haben auch entsprechende soziale Kompetenz. Meine Kinder haben sehr viel gelernt in der Tagesstätte. Und ich finde so, jetzt wenn immer diskutiert wird, die Kinder zu Hause und. Man erzieht zu Hause nicht selten kleine Egoisten.
Herr Lange, danke für diesen Hinweis. Ich muss Sie an dieser Stelle unterbrechen, weil jetzt gleich die Nachrichten einsetzen. Danke für Ihren Hinweis. Bis gleich. Weiter geht's im Marktplatz im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk. Deutschlandfunk. Journal am Vormittag.
Herzlich willkommen zur letzten halben Stunde des Marktplatzes, der sich heute um Kinderbetreuung und Elternrechte dreht. Und wir haben gemerkt in der vorhergehenden Diskussion, in den beiden vorhergehenden Hälften, wie sehr es vielen Anrufern immer noch um die grundsätzliche politische Diskussion geht. Die konkreten Fragen, wo finde ich einen Kindergartenplatz, die treten einfach vielfach auch zurück gegenüber dem Unbehagen und der Wut darüber, dass es so schwierig ist, dass einem so viele Hindernisse in den Weg gelegt werden. Mein Kollege Thomas Meinhardt ist ins Studio gekommen. Er ballt nochmal alle Höreranliegen und Hörerfragen und fasst das für uns zusammen.
Elternglück und Elternleid liegen wie so oft dann dicht beieinander. Gerald Vogt schreibt aus Freiberg im Sachsen. Zum Glück ist es bei uns in der Stadt so, dass wir Plätze bekommen haben und es genug Plätze gab. Und er fragt, ob nicht vielleicht die schwache Lobby in Westdeutschland manchmal auch schuld ist, dass es so wenig Plätze gibt. Manfred Müller sagt, in Rheinland-Pfalz ist es etwas anders. Wir haben eben von einem Großvater gehört, dass es da auch nicht überall so klappt. Aber er sagt, Manfred Müller, in Rheinland-Pfalz im ländlichen Bereich sei es dann doch schon etwas besser. Georgia Franzius schreibt, ich bin richtig wütend, dass der Kita-Ausbau so schleppend vorangeht und wie man das jetzt wirklich umsetzen will oder dass man es immer noch nicht umsetzen kann, macht sie fassungslos, vor allen Dingen, wenn sie daran denkt, dass Milliarden für die Kinderbetreuung ausgegeben werden sollen, wenn die Kinder zu Hause erzogen werden. Wir wohnen in Berlin-Prenzlauer Berg. Wir haben keine Chance, einen Krippenplatz zu bekommen für unseren Sohn, der 3 Monate alt ist erst jetzt und trotzdem sehen sie für die nächste Zeit keine Chance, schreibt Charlotte Stein. Die Elternbeiträge sind auch ein Thema. Wir haben ein Elterneinkommen von knapp über 2.500 Euro. Damit werden wir als Eltern einkommensunabhängig betrachtet. Wir müssen also alles selber bezahlen, obwohl wir es gar nicht können. Wir liegen nur knapp drüber. Wie schaut es aus? Sollten wirklich nur 32% der Betreuungskosten auf die Eltern umgelegt werden? Muss Kinderbetreuung da wirklich so teuer sein? In Klammern, Andreas Wagner zahlt 650 Euro.
Da könnten wir vielleicht Cordula Lasner-Tietze fragen. 650 Euro, das hört sich enorm teuer an, oder?
Ist es auch. Einerseits ist natürlich Kinderbetreuung eine sehr preisintensive Sache, aber die Frage stellt sich ja, ob dieser Betrag in diesem Maße Familien zumutbar ist. Mhm. Und hier muss es natürlich Überlegungen geben, welche Gebühren für die Betreuung von den Eltern abverlangt werden, auch sozial verträglich sind. Denn es geht ja darum, Zugang zu früher Bildung und früher Förderung für jedes Kind. Und da spielen die finanziellen Beteiligungen eine große Rolle. Das heißt nicht, dass wir im Kinderschutzbund dafür aussprechen, keine Gebühren von Eltern grundsätzlich zu sagen, ich finde die Entscheidung im letzten Jahr kostenfreie Bildung in Kindergärten anzubieten, ist eine tolle Sache. Allgemein muss immer wieder geschaut werden, welche Einkommensstruktur gibt es vor Ort und die ist ja in den Bundesgebieten auch sehr unterschiedlich und welche Belastungen können da Eltern zugemutet werden.
Allgemein kann man natürlich sagen, die Kosten sind von der Steuer absetzbar, was bei so hohen Beträgen kein Trost ist.
Ja. Nein.
Frau Peters, in Köln sind die Zahlen etwas anders. Da liegen die Beiträge zumindest in den städtischen Kitas und auch bei den Fröbel-Kitas, die sich dann ja daran orientieren, etwas niedriger. Womit muss man da so rechnen?
Das ist unterschiedlich. Es ist ja einkommensgestaffelt und das gilt eben für alle Kindertagesstätten, die öffentlich gefördert werden, also ob katholisch, wir als freier Träger von Fröbel oder kommunalen Einrichtungen. Das liegt zwischen, dass man gar nichts bezahlt, also dass sie komplett frei sind, oder aber 361 Euro, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue, für einen Kindergartenplatz in der höchsten Kategorie.
Thomas Meinert.
Die andere Seite der Kosten ist natürlich die Bezahlung der Kita-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Bezahlung der Tagesmütter. Frau Hilgans schreibt, die Tagesmutter bekommt teilweise nur 3,50 Euro oder im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen sogar nur 3 Euro pro Kind. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Da muss ich schon dann 3 Kinder haben, damit es sich überhaupt rechnet, ne?
Wie viele Kinder darf man denn überhaupt maximal haben? Frau Peters.
Es kommt auf die Größe der Wohnung an. Man bekommt also eine Pflegeerlaubnis zwischen meistens 3 bis 5 Kinder. Also 5 Kinder ist jedenfalls hier bei uns in Köln das Höchste. Es gibt auch große Pflegeeinrichtungen, sage ich jetzt mal, die Großpflege, jetzt weiß ich es wieder genau, die Großpflege, da können sich 2 Leute zusammentun, aber dann darf man höchstens 9 Kinder betreuen. Also jetzt nicht jede Person 5, sondern eine 4 und eine 5.
Und die Kommunen kontrollieren das auch?
Ja, das wird kontrolliert. Also es wird kontrolliert, ob die Räumlichkeiten dementsprechend sind, ob genügend Platz für die Kinder da sind, ob die Rückzugsmöglichkeiten haben, ob von der Feuerwehr alles in Ordnung ist. Also das wird kontrolliert.
Frau Wolf fragt, warum es kein Gütesiegel für Kindergärten, Kinderbetreuung gibt. Sie sagt, sie hat probiert, so etwas anzuleiern, aber es fehlten dann auch letztendlich die Interessentinnen oder Interessenten für die entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen.
Frau Lassner-Tietze, warum ist das so?
Ja, also ich kann mich erinnern, vor circa 10 Jahren war die Diskussion in Kindergärten, Qualitätsentwicklungsmanagement flächendeckend durchzuführen, auch angegangen worden. Es gibt Qualitätsentwicklungsmanagements in Kindertagesstätten, sodass man davon ausgehen kann, dass die Kindertagesstätten, die vor Ort sind, sich dieser Aufgabe stellen und damit natürlich fachlich, personell, sozial und räumlich die Qualität vorhalten, die notwendig sind, um eine optimale Betreuung sicherzustellen. Das Qualitätssiegel, was angesprochen ist, ist sicherlich nochmal etwas zusätzlich, wo es im Engagement der Einrichtung liegt, sich dem zu unterziehen und dieses vielleicht zu erwerben. Und das kann manchmal eine Rolle spielen, dass sehr, sehr viele Aufgaben in der Kindertagesstätte vor Ort geleistet werden müssen, dass diese zusätzliche Arbeit oder dieses zusätzliches Engagement vielleicht in dem Maße nicht erbracht werden kann. Das sollte man dann vielleicht auch sehen. Mhm.
Der Zusammenhang von Beruf und Arbeitgeberbetreuung. Herr Stefanatz aus Schleswig-Holstein berichtet, dass seine Frau ihren festen Arbeitsplatz am Flughafen aufgeben musste, weil eben Kinderbetreuung und Job nicht unter einen Hut zu kriegen waren. Und nun gibt es eben die Leute, die dann gut wieder reinkommen, Beamte zum Beispiel, haben die Möglichkeit. Bei anderen sieht es eben sehr viel schwieriger aus.
Herr Robert hat, uns angerufen. Herr Robert, Sie sind in Köln.
Genau.
Was möchten Sie fragen
oder beitragen? Beziehungsweise ein Statement ist das. Ich selbst bin Arbeitgeber und finde die Diskussion, die wir gerade haben, natürlich auch wieder sehr politisch, das geführt wird, die finde ich immer sehr ein bisschen einseitig. Es wird immer sozusagen von Kinderbetreuungsmöglichkeiten werden immer sozusagen immer dadurch gesehen, dass Vereinbarkeit und Beruf von Beruf und Familie nur deswegen funktioniert, weil Gesetze entsprechend so gemacht werden. Was viel weniger zum Tragen kommt, ist nämlich die Verantwortung auch der Arbeitgeber. Unsere Arbeitswelt hat sich da wenig geändert und ich selbst als Arbeitgeber favorisiere eigentlich sowas, dass Eltern und auch Mütter in der Lage sind, zu Hause Kinder erziehen zu können, gerade die besser Ausgebildeten, von denen wurde ja eben auch gesprochen, wir reden jetzt nicht von Migrantinnen und Migranten, die Schwierigkeiten haben und wo eine außerhäusige Erziehung hilfreich ist, sondern wirklich die gut Ausgebildeten, die auch später keine so großen Probleme mehr haben, in den Beruf zurückzukommen, einfach aufgrund ihrer Bildung, die sie haben. Mhm. Und ich versuche als Arbeitgeber eben diese Flexibilität, und das gelingt sehr gut. Eine Kollegin, die ich hier beschäftige, die hat große Möglichkeiten, eben sie kann sich die Zeit selbst einteilen, und mit so einem Modell, finde ich, gelingt es sehr, sehr gut, Vereinbarkeit und von Beruf und Familie zu machen. Das wird viel zu wenig diskutiert, und meiner Meinung nach ist die beste Erziehung immer noch zu Hause. Früher wurden die Kinder, die in Hort gingen, war die Ausnahme. Heute ist man, wenn man ein Kind zu Hause erzieht, wird man komisch angeguckt. Also Kindererziehung, Sie haben ja eben gefragt, ja, wo findet man die am besten? In meinen Augen können das die Eltern sehr, sehr gut, gerade im Bereich Eltern, die einen Hochschulabschluss zum Beispiel haben und die hinterher aufgrund dieser Tatsache auch wieder gut in Beruf kommen.
Ich finde, das ist eine legitime Entscheidung zu sagen für eine Mutter, sie möchte bei dem Kind zu Hause bleiben.
Absolut.
In dieser Sendung geht es ja tatsächlich mehr darum, wenn ich die Entscheidung für mich getroffen habe, entweder aus finanziellen Gründen oder weil ich mit meinem Beruf parallel sehr glücklich bin, wie finde ich dann eine Betreuung, wenn ich sie möchte, einfach damit die Wahlfreiheit gewährleistet ist. Aber das können wir auch gerne nochmal an Frau Becker-Stoll dann einfach zurückspielen, denn das ist ja in vielfacher Hinsicht auch die Grundfrage. Schadet das meinem Kind? Sie haben da vorhin schon mal ein bisschen Stellung zugenommen.
Also ich finde den Beitrag des Hörers sehr wichtig und sehr wertvoll und kann mich da auch nur bedanken bei Ihnen, dass Sie als Arbeitgeber da Ihre Verantwortung wahrnehmen. Und tatsächlich muss man ja ganz ehrlich sagen, dass wir uns ja von einer industriellen in eine Wissens- und Informations- und Dienstleistungsgesellschaft weiterentwickeln und dass gerade hochqualifizierte Arbeitsplätze, dass da die Präsenz vor Ort bei all den medialen Möglichkeiten, die wir haben, in vielen Bereichen, in denen spezialisiert gearbeitet wird, außer in der Produktion, eigentlich überhaupt nicht nötig ist. Und dass man gerade wenn man die Arbeit in solchen Unternehmen so organisiert, dass die Leute engmaschig und sehr selbstbestimmt in Teams arbeiten und sowohl die Arbeitslage der Zeit, also wann beginne ich, wann höre ich auf, wie viele Stunden ich arbeite und wo ich diese Arbeit mache, zu Hause von einem Heimarbeitsplatz und über E-Mail und so weiter wann habe ich feste Präsenzzeiten im Büro oder im Team. Das kann man heute sehr, sehr viel besser organisieren, und wir wissen, dass die Unternehmen, die sich darauf einlassen, da ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Freiräume zu gewähren, dass die überhaupt keine Einbußen haben, sondern ganz im Gegenteil. Ja, dass das durchaus in den Arbeitsabläufen, der Motivation der Mitarbeiter und ihrer Verantwortung da im Unternehmen wirklich mitzuwirken, eher sehr entgegenkommt. Aber die andere Frage, die angesprochen wurde, ist ja auch die Sache, das stimmt, da ist die Forschung, zeigt es insbesondere für Kinder in den ersten 3 Lebensjahren, dass die Kinder, die außerfamiliäre Betreuung, ist mal ganz grob gesprochen, also ich klammer das erste Lebensjahr aus, weil da gibt's tatsächlich Unterschiede. Da profitieren nur die Kinder, die zu Hause ganz, ganz belastete Lebenslagen vorfinden, und die Kinder, deren Eltern sehr gut und bestens in der Lage sind, diese zu bilden und zu erziehen, die profitieren nicht davon. Aber insgesamt gesehen kann man wirklich sagen, dass außerfamiliäre Betreuung nicht schadet. Aber der Anrufer hat absolut recht. Die Kinder, deren Eltern gut gebildet sind und dieses Bildungskapital mitbringen, die profitieren von den Kindertageseinrichtungen nicht. Wir können nur inzwischen auf der Grundlage der Forschung sagen, es schadet ihnen auch nicht. Ja, also wenn
ein schöner
Sie,
Kompromiss.
Ja, nein, wenn Sie selber zu Hause viele Bücher haben, mit Ihren Kindern viel vorlesen, mit Ihren Kindern viel in die Museen gehen, die beste Kindertageseinrichtung kann es kaum besser machen. Ja, die Kinder profitieren eher, das kam vorher schon mal bei einem Anrufer, profitieren da eher von den Sozialgelegenheiten, von der sozialen Kompetenz, die sie erwerben im Miteinander.
Danke, Frau Becker-Stoll, und auch danke nochmal, Herr Ruppert, dass Sie das angesprochen haben, und auch die Frage, dass, oder eben die Anmerkung, dass auch die Arbeitgeber in der Verantwortung sind. Es gibt auch, das könnten wir an dieser Stelle noch weiterführen, natürlich viele Arbeitgeber, die auch Betreuungsplätze für ihre Mitarbeiter buchen, beziehungsweise für die Kinder ihrer Mitarbeiter. Da könnte Frau Peters noch einiges dazu sagen, denn das läuft ja in Kooperation auch mit vielen Kindertagesstätten. Da gibt es ganz vielfältige Modelle, vielfältige Arbeitszeitmodelle. Wir kehren nochmal zu Thomas Meinhardt und den Fragen zurück.
Ja, eine Frage eines Hörers: Was gibt es auch Möglichkeiten im Zweischichtbetrieb, also 6 bis 14 Uhr und 14 bis 22 Uhr, flexibel Kinder unterzubringen? Oder ist das immer noch die große, große Ausnahme?
Ja. Ist auch nicht im Kindeswohl vereinbar, muss ich sagen. Also da muss man wirklich sagen, auch sowas wie 24-Stunden-Kitas gibt es auch. Aus der Sicht des Kindes, aus der Sicht seiner Bedürfnisse würde ich davon dringend abraten. Dann muss man schauen, dass man eine Tagesmutter oder Tageseltern Variante hat, und zwar auch teilweise, und dann muss ich auch sagen, da muss man die Arbeitgeber mit in die Pflicht nehmen. Denn wer die Mitarbeiter zu solchen Schichten anhält, ja, der muss da auch gucken, dass das familienvereinbar ist.
Aber Frau Becker-Stoll, wir haben es ja beispielsweise bei Ärzten, bei Krankenschwestern und so weiter. Deswegen würde ich gerne mal an Frau Peters weiterspielen. Gibt es Tagesmütter, gibt es Kindertagesstätten in ausreichendem Maße, wo man mit diesem Schichtdienst seine Kinder unterbringen kann?
Es gibt wenige Kindertagesstätten. Wir haben zurzeit in Köln eine Kooperation mit einem Krankenhaus, wo die Kinder eben von 6 Uhr an bis nach Absprache 21 Uhr, allerdings nicht so jetzt am Stück, also das heißt, das Kind kommt nicht morgens um 6 und geht um 21 Uhr, sondern da auch höchstens 9 Stunden am Tag betreut wird. Es gibt aber eben auch Ärzte, die fangen eben, ich sage jetzt mal, um 13 Uhr eben ihre Schicht an und haben um 18 Uhr vielleicht noch eine Operation oder so. Aber da ist es dann eben abgesprochen. Da haben wir zurzeit eben eine Kooperation mit einem Krankenhaus. Und ansonsten gibt es bei uns in Köln eben Kindertagesstätten, die von 7 bis 18 Uhr geöffnet haben. Aber da wird auch darauf geachtet, dass die Kinder eben nicht morgens um 7 gebracht werden und um 18 Uhr erst abgeholt werden. Also die haben schon ihre festen Stundenkontingente.
Aus pädagogischer Sicht berichtet eine Hörerin, die selber als Pädagogin gearbeitet hat, und zwar in einem Kinderheim. Sie sagt, für die unter 3-Jährigen ist die Nestwärme ganz besonders wichtig. Die Tagesmutter und das im vertrauten Raum, das sei ähnlich gut wie zu Hause, aber eben besser als viel besser als in einer Kita. Die Nestwärme, dann sind die Heranwachsenden auch später weniger Neigung zu Gewalt. Das ist so die Erfahrung der Pädagogin aus dem Kinderheim. Also die Nestwärme heißt dann eben auch die Auswahl für die Tagesmutter eher als für die Kita.
Ja, ich würde schon sagen, also je jünger das Kind ist, ja, und vielleicht auch nochmal zu den Eltern, die eben und das ist die Anzahl der Arbeitnehmer, die so unregelmäßige Arbeitszeiten haben, hat ja drastisch zugenommen. Es gibt Kindertageseinrichtungsverbünde und Frau Peters kennt das sicher auch, wo eben die Kita mit einer Tagespflegebörse zusammenarbeitet und sogar auch die Tagesmütter an den Randzeiten in dieser Kindertageseinrichtung mitarbeiten, sodass die Kinder sie da kennen, und die Tagesmutter nimmt dann das Kind mit nach Hause oder wie auch immer. Und da gibt's auch durchaus Modelle, wo tatsächlich auch sowas wie Übernachtungssituationen möglich sind. Ich als Entwicklungspsychologin, das sind die anderen Experten, die ich kenne, mit denen ich in diesem Feld arbeite, auch der Meinung, so eine Kombination, die gut eingespielt ist, da gibt's ja auch durchaus Fälle, das begleitet das Kind dann bis in das Schulalter hinein. Ja, das ist dann eben, wenn es keine Hort oder solche Sachen gibt, dass dann das Kind eben zu seiner ihm über Jahre bekannte Tagesmutter dann zum Mittagessen geht oder von der dann auch woanders hingebracht wird und so weiter und so fort. Also da müsste man einfach sagen, wir haben viele Möglichkeiten der Kombination. Es wird tatsächlich auch manchmal so umgesetzt, und das scheint mir dann für Kinder und Familien eine gute Lösung zu sein.
Und lassen Sie mich ergänzen, die Kontinuität der Betreuung,
ja, das ist das A und O.
Das A und O, ja.
Eine Hörerin aus Freiburg im Breisgau gibt noch eine Anregung. Sie möchte an die kleineren Unternehmen appellieren, mehr für Kinderbetreuung zu tun, indem man sich zum Beispiel auch zusammentut. Über Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern ließe sich ja vielleicht auch das eine oder andere organisieren, setzt aber eben auch voraus, dass man da als Eltern vielleicht selber aktiv wird. Und in die gleiche Richtung ist auch die Meinung von Herrn Strattmann aus Schleswig-Holstein. Er sagt, die Politik wird zwar immer verantwortlich gemacht, aber Eltern müssen auch selber aktiv werden, vielleicht mal in die Ratssitzung gehen, die Ratsfraktionen ansprechen und nicht immer nur jammern.
Wenn Eltern so viel Zeit haben.
Herr Seidel regt an oder fragt auch nach, wie schaut es denn aus? Die Alleinerziehenden, die sollten seiner Meinung nach Vorrang haben bei der Kita Nutzung gegenüber den Doppelverdienern oder er sagt sogar den wohlhabenden Doppelverdienern. Ist das so? Gibt es diese soziale Bevorzugung oder ist das nur dem Träger überlassen?
Frau Lassner-Tietze, Sie räuspern sich.
Ja. Also ich denke, eine Gruppe der Bevölkerung sollte nicht gegen die andere ausgespielt werden. Also ich denke, wenn der Rechtsanspruch des Kindes kommt, ist es egal, in welcher Lebenssituation die Eltern stehen. Das heißt, die Kinder haben den Anspruch und dieser Anspruch muss umgesetzt werden. Und dann gibt es auch natürlich nicht, ich weiß und habe heute gehört, dass das die Realität ist. Und das ist ja für mich eine Situation, die schwer aushaltbar ist. Und diese Konkurrenz, die ich da höre, die verständlich ist aufgrund der Situation, muss so schnell wie möglich abgestellt werden. Und das können wir nur erreichen, indem wir diese Betreuungsbedarfe sicherstellen vor Ort.
Frau Lassner-Tietze, man merkte im Laufe dieser ganzen Sendung, es hat sich viel Unmut artikuliert, auch viele Eltern oder Großeltern, die von ihrer schwierigen Situation berichtet haben. Ich möchte in der Schlussrunde nochmal ganz konkret nach Tipps fragen. Wenn es wirklich darum geht, konkret Betreuung zu suchen, sich zu organisieren, was würden Sie raten, wo kann man im Internet was finden? Gibt es Publikationen? Wen kann man da noch mal ansprechen? Vielleicht, dass wir ganz kurz nochmal die Runde machen, mit Ihnen beginnen, Frau Lassner-Tietze.
Ja, also wie deutlich geworden ist, gibt es eine Verantwortungsgemeinschaft. Die Verantwortungsgemeinschaft zeigt sich in der Politik, die zeigt sich in den Unternehmen und die zeigt sich auch in den Eltern. Alle haben Interesse, diesen Rechtsanspruch umzusetzen und müssen gemeinsam agieren in der Kooperation. Sicherlich müssen auch die Hochschulen und auch die Träger dort mit einbezogen werden, um den Personalbedarf, den es ja auch bedeutet, sicherzustellen und bereitzustellen. Mhm. Und ganz konkret kann ich nur sagen, wir haben sehr ausführlich die Qualitätsprofile der Tagesmütter erstellt. Es gibt eine Broschüre bei uns, die ist abrufbar. Wer sich daran über nähere Informationen haben will, kann sich da gern über www.dksb.de informieren. Und die DKSBs vor Ort können natürlich als Ansprechpartner genauso in Beratung Situationen einbezogen werden.
Danke, Frau Lassner-Tietze. Elke Peters möchte ich noch fragen. Wo empfehlen Sie nachzusehen?
Ja, ich kann natürlich unsere Homepage empfehlen. Das ist www.fröbel-gruppe.de. Da kann man sich durch unsere ganzen Kindertagesstätten durchklicken, ob in Köln, in Berlin, in Potsdam oder Hamburg. Ich glaube, ich habe jetzt noch ein paar vergessen. Auch die Tagespflege Köln ist drin. Und da sind sehr viele Links, wo man sich dann auch noch mal weiter informieren kann.
Und ansonsten auf den Homepages der Kommunen gibt es natürlich. Die Jugendämter halten Informationen bereit zu jeder einzelnen Kommune. Mhm. Frau Becker-Stoll, Sie, von Ihnen würde ich das auch noch gerne empfehlen, wissen, was Sie empfehlen können.
Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil letztlich kann ich nur den Eltern empfehlen, im ländlichen Bereich sich zusammenzutun und direkt an ihren Bürgermeister zu wenden oder ihre Bürgermeisterin. Ja, und da eben aktiv zu werden, das klang ja vorhin auch an von Ihrem Kollegen, wirklich Druck machen und wirklich klar machen, wir sind da und wir pochen auf unser Recht und wir wollen und das muss jetzt wirklich rechtzeitig angeleiert werden. Das ist das eine. Dann für Eltern in Großstädten, Ballungszentren mit der vielfach benannten Not in dieser Sendung, sich auch Verbündete suchen im Kollegenkreis. Und übrigens ist das nicht immer nur ein Problem der Frauen, ja. Also Väter sind da genauso gefragt, ja, sich zusammenzutun, zu überlegen, mit dem Arbeitgeber könnte man nicht auch vom Arbeitgeber aus eine Betreuung installieren? Wie könnte die aussehen? Wie kann man das zusammen organisieren? Aber sich eben auch im Umgebung, im Quartier schauen, wo sind Gleichgesinnte, wo haben welche die gleichen Schwierigkeiten, Elterninitiativen gründen und so weiter. Ich denke, wenn man andere Mitstreiter sucht und nicht das Gefühl hat, man ist alleine mit dem Problem, ist einem schon ein bisschen geholfen. Und dann wirklich an die vor Ort, an die Behörden, Jugendämter ist genannt worden und so weiter, wirklich rangehen, an die Träger rangehen und sagen, hier ist noch mehr Bedarf, können wir gemeinsam eine Lösung finden.
Und da könnte man vielleicht dann auch eine Elterninitiative in Erwägung ziehen. Dann hat man hinterher auch sehr viel mit Behörden zu tun. Das ist aber komplizierter, oder?
Das kann man, viele machen das in ihrer Not und das ist schwierig. Ich denke, da haben auch die Kommunen die Aufgabe, diese noch mehr stärker zu unterstützen. Denn da ist das Thema Qualitätsmanagement noch ein sehr viel komplizierteres. Das ist alles Thema unserer Forschung. Wir haben auf unserer Homepage www.ifp.bayern.de da eher sozusagen die Projekte, in denen wir diese Sachen erforschen. Wie sieht's denn aus mit der Qualität in den Krippen?
Mhm. Ja.
Fabian Becker-Stoll war das, Direktorin des Staatsinstituts für Frühpädagogik in München. Cordula Lassner-Tietze war uns zugeschaltet aus Berlin. Sie ist Referentin beim Deutschen Kinderschutzbund. Und bei mir hier im Studio war Elke Peters, Geschäftsführerin der Gröbel GmbH-Gruppe in Köln. Und der nächste Marktplatz in einer Woche, der ist was für Genussmenschen und nicht für die, die Kinderbetreuung suchen, aber vielleicht sind sie auch die gleichen. Latte Macchiato statt Blümchenkaffee, die neue Vielfalt der Kaffeezubereitung. Mein Kollege Andreas Kolbe hat sich einen besseren Senderort ausgesucht als wir uns heute. Er sitzt nicht bloß in einem Hörfunkstudio, er sendet live aus einer Kaffeerösterei. Und ich danke Ihnen für Ihre Anteilnahme an dieser Sendung. Ich darf Sie noch auf die nachfolgende Sendung hinweisen. Das ist Umwelt und Verbraucher. Mein Kollege Georg Ehring wird Ihnen heute einige verbrauchernahe Themen nahebringen. Unter anderem geht es um den ADAC, der Parkhäuser testet. Hier im Studio war Sandra Pfister. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
Von dieser Sendung können Sie einen Mitschnitt zum Preis von 10 Euro bestellen. Bei unserem Hörerservice.
Einfach anrufen unter 0221 345 1831
oder eine E-Mail schicken an hörerservice@deradio.de.